Moin, Lena.
Moin, Marie, und willkommen zurück in einem neuen Jahr.
Ja, frohes 2026 an dich und auch an die anderen. Und wir fackeln gar nicht lange rum. Ich habe sofort eine Frage für dich. Wenn du einen Knopf vor dir hättest und wenn du diesen Knopf drückst, dann wird Werder Bremen sofort diese Saison Meister. Egal, wie unrealistisch das ist, sie werden deutscher Meister. Aber das geht damit einher, dass du 5 Jahre Stadionverbot hast. Würdest du diesen Knopf drücken?
Du kannst sogar die Konsequenz Stadionverbot rausnehmen. Ich würde den Knopf nicht drücken, weil ich nicht vorher wissen wollen würde, dass wir es schaffen, weil das irgendwie sich nicht gleich anfühlen würde.
Oha, checkst du? Okay. Nein, eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich würde diesen Knopf fünfmal
drücken. Marie, so HSV-Meister, sofort.
Ich würde den 10-mal, du müsstest die Frage gar nicht auf, der HSV wird Meister, bam, der Knopf wäre gedrückt.
Ja, aber dazu muss man vielleicht auch sagen, die Häufigkeit, wer wie oft ins Stadion geht, ist sehr klar verteilt in unserem Podcast. Also zumindest letztes Jahr war das ein sehr klarer Sieg für mich an dieser Stelle, was die Stadionhäufigkeit angeht.
Absolut.
Das heißt, dir würde das wahrscheinlich auch leichter fallen. Aber findest du nicht, dass es irgendwie lame ist, wenn du dann weißt, dass der HSV am Ende der Saison Meister wird und du nicht diese Reise erlebst von, oh mein Gott, guck mal, da geht was, da geht wirklich was, oh, wir sind kurz davor, wir haben es geschafft?
Das könnte sein, es ist ein bisschen schwer, sich da hineinzuversetzen, weil man aus so einer komplett anderen Situation mit dem Verein kommt. Aber ich glaube, ich würde so viel dafür geben, einfach eine entspannte Saison für mein Herz zu erleben, wo ich weiß, wie toll es ausgeht am Ende. Also ich würde den Spoiler komplett hinnehmen. Aber ich check deinen Punkt schon irgendwo. Safe. Aber nee, okay. Der Knopf wäre 20 Mal gedrückt. Ich bekomme eh keine Tickets, ob ich will oder nicht. Deswegen win-win.
Ja, fair. Das dachte ich auch eine lange Zeit. Und heute kam eine Zusage reingeflattert, mit der ich im Leben nicht mehr gerechnet hätte. Ich habe tatsächlich einen Steher am Millerntor ergattern können fürs Werder-Spiel.
Das ist ja für dich quasi Heimspiel. Also bist ja
ultra
schnell dort.
Das ist das, was
dort
am nächsten da rankommt. Also das ist das Stadion, was am nächsten in meiner Umgebung ist. Das heißt, ich könnte da mit dem Fahrrad hinfahren.
Ich wollte gerade fragen, Anreise per Fahrrad oder wie ist geplant?
Deal oder U-Bahn. Mal gucken, was so geht an dem Tag. Wie das Wetter ist, sage ich dir ehrlich.
Muss man manchmal mal schauen. Was man auch mal schauen muss ist, und ich komme da rein, wie ich davon erfahren habe, Füllkrug ist zur AC Milan gewechselt und ich dachte, ich erfahre das irgendwie über einen ganz normalen Weg, Transfermarkt, was weiß ich und sowas. Nee.
So wie Clemens Fritz so News erfährt, was er am Transfermarkt überhaupt machen darf, meinst du?
Ja, stimmt, wie viele Laien man eigentlich so haben darf und wie die Zeitfenster so dafür sind, das muss man sich
wenn
vielleicht
auch mal.
Wenn ich
meinen Job so machen würde, boah, ja. Kein Kommentar an dieser Stelle.
Ja, ist auch ein bisschen schwierig. Gut, dass Transfermarkt da manchmal drauf hinweist. Mich haben sie leider nicht auf diesen Wechsel hingewiesen, weswegen ich davon erfahren habe, auf eine sehr schockierende Art und Weise, nämlich der AC Milan hat eine sehr merkwürdige Social-Media-Kampagne gestartet, um Füllkrug vorzustellen. Und zwar haben sie angefangen, auf allen Social-Media-Plattformen, die so Kurzvideos posten können, ne, Instagram, TikTok, you name it, komische Videos auf Deutsch mit so deutschen Memes, die gefühlt 15 Jahre alt sind, zu machen. Ohne eine Erklärung, ohne eine Übersetzung, mit lauter verwirrten Italienern in den Kommentaren, logischerweise. Nur damit sie dann enthüllen, dass angeblich Füllkrug selber diese Videos gemacht hat, der alte Schelm. Nein, hat er eh nicht, ja, und war super cringe und komisch. Also, dann lieber der Helikopterauftritt. Also, alles wäre, glaube ich, besser gewesen als das.
Witzig fände ich aber schon, wenn dein Verein so um die Ecke kommt und auf einmal so ganz viel auf Italienisch postet, drehen wir den Spieß einfach mal um und dann sitzt du da als so Fanbubble und du rätst einfach so fleißig drumherum, welcher italienische Spieler es sein könnte.
Ja, die Grundidee ist auch irgendwie lustig, aber das, was sie da gepostet haben, das entzieht sich meiner Logik. Da muss man, vielleicht ist das Humor in Italien, weiß ich nicht, aber es war ein bisschen sehr merkwürdig. Gab auf jeden
Idee
Fall lustige
gut,
Kommentare.
Umsetzung schlecht, das Fazit. Auf Lücke und Milan kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen. Wir haben was Besonderes vor noch in dieser Folge mit euch. Neben all dem Spiele, die gespielt wurden, Spiele, die abgesagt wurden und was Stefan Kunz sonst so gemacht hat, haben wir ein kleines Bingo vorbereitet für euch. Das gibt's aber erst am Ende der Folge.
Genau, wir schauen ein bisschen darauf, hinaus, was noch diese Saison passiert, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen darüber hinausgehen und haben da so ein paar Hot Takes, ein paar, die wahrscheinlicher sind, ein paar, die sehr unwahrscheinlich sind, zumindest bei mir, und wollen dann ein Bingo erstellen und ihr könnt dann mitbeobachten, ob wir vielleicht im Laufe der Saison eins erreichen.
Kleines Bullshit-Bingo an dieser Stelle. Gut, yes. Es sind noch ein paar andere Sachen passiert in der Winterpause. Neben der Zeit, die wir uns zur Erholung gegönnt haben und ihr hoffentlich auch, haben andere hart geackert. Zum Beispiel habe ich am Heiligabend gelesen, dass Schmadtke bei Hannover 96 für Mann übernimmt als Geschäftsführer. Und ich dachte wirklich, es ist heiliger Abend. Was haben diese Männer zu tun? So,
was ist euch noch heilig?
Vielleicht ist das die Frage an dieser Stelle. Aber das ist eine Arbeitsmoral, die finde ich spannend.
Ja, ich meine, wenn ich die Wahl hätte, die Geschäftsführung von Hannover 96 zu übernehmen oder Heiligabend in der Kirche zu sitzen, ich wüsste, wofür ich mich entscheide. Also alles
ja,
richtig
fair. Gemacht. Aber zum Thema Arbeitsmoral gab es auch eine spannende News. Ich dachte wirklich erst, es ist fake, aber es ist mittlerweile von mehreren Seiten bestätigt und es gibt ein komplettes Interview mit ihm. Ex-Werder-Trainer Alexander Nuri besitzt mittlerweile McDonald's.
Ja, stimmt, das hattest du mir geschickt.
Das war auch wild.
Ich glaube, das war sogar einer der Auslöser dafür, dass wir auf diese Bingo-Idee gekommen sind, ne? Weil wir so meinten, das steht doch auf gar keiner Bingo-Karte. Egal, was man vorbereitet hat für das Jahr, wie will man da drauf kommen?
Ja, wobei meine Sachen nicht annähernd so absurd sind, die ich fürs Bingo aufgestellt habe wie das. Das habe ich mich dann doch nicht getraut.
Nee, so schlimm wird's nicht, aber ich habe, glaube ich, ein, zwei Sachen. Also da, wenn das eintritt, dann erwarte ich einen Lottogewinn. Dann muss irgendwas passieren.
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum vergangenen Jahr, auch wenn das schon durch ist. Ihr habt alle Jahresrückblicke gesehen und gehört, aber es gibt noch einen Fakt, den habt ihr vielleicht noch nicht gehört. Der ist mindestens zu mir auf Abwägen irgendwie gekommen und ich war sehr positiv beeindruckt davon, denn es gibt scheinbar ein wachsendes Interesse am Frauenfußball. Das besprechen wir ja hier auch immer regelmäßig. Aber das zeigt sich mittlerweile auch in den TV-Quoten. Denn wenn du auf das Jahr 2025 schaust, dann schlägt die Frauen-Nazio quasi die Herren-Nazio, was die Quote angeht. Denn das Viertel- und Halbfinale sind auf Rang 2 und 1 im Ranking der TV-Quoten. Die Herren kommen erst auf Rang 3 mit einem Nations League-Halbfinale, das gegen Portugal. Und das finde ich schon beeindruckend.
Beeindruckend und absolut verdient. Das sind wirklich gute News und das tut gut, das zu hören, weil das, was wir jetzt besprechen müssen, das ist aus dem ganz anderen Lager.
Aus der Hölle, sag's.
Ja, absolut aus der Hölle. Viele von euch haben es mitbekommen, direkt nach Weihnachten wurde öffentlich gemacht, dass der HSV sich von Sportvorstand Kunst trennt. Und zunächst wurde das Ganze kommuniziert, dass es familiäre, private Gründe hätte bei Kunst. Und im Nachhinein kam aber raus, dass dem nicht so ist, sondern dass ich hoffe, ich kann das jetzt würdig rekonstruieren, Lena, sonst musst du mir unter die Arme greifen, so weil da so viel Emotion noch irgendwie mitschwingt.
Dann lass mich mal die Sachlage konstruieren und ja. Dann können wir ein bisschen über Emotionales, Subjektives vielleicht auch sprechen, weil das kommt, glaube ich, jedem sofort in den Kopf bei solchen Thematiken. Das ist schwierig, das objektiv zu betrachten. Mhm. Aber die Chronologie der Ereignisse sei mal vorweggenommen. Es gab dann, nachdem der HSV diese einvernehmliche Trennung bekannt gegeben hat, aus familiären Gründen, wie Marie schon gesagt hat, auf Kundseite, irgendwann Berichte von der Zeitung mit 4 Buchstaben, dass es wohl Gerüchte gibt über Anschuldigungen, die in den Bereich sexuelle Belästigung fallen. Und dazu wurde sich erst nicht geäußert, bis Kunz das Ganze abgestritten hat und der HSV sich dann in der Position gesehen hat, ein Statement rauszugeben. In diesem Statement, und das finde ich wichtig, spricht der HSV zwar nie wörtlich von sexueller Belästigung, geht aber auf die Vorwürfe, die in den Medien bekannt sind, ein. Also ich glaube, es ist mehr auch Opferschutz in dem Fall und auch relativ sensibel Menschen gegenüber, die vielleicht sowas schon mal erfahren mussten, dass man diese Begriffe nicht nochmal reproduziert. Aber auch, um das Statement so clean und neutral wie möglich zu halten. Und trotzdem war das Statement sehr klar und deutlich und hat zusammengefasst, dass bereits im vergangenen Jahr, also 2025, durch nicht nur eine, sondern mehrere Frauen Beschwerden beim Aufsichtsrat eingegangen sind über die Situation mit Kunz und gewisse Vorfälle. Dem wurde sofort nachgegangen, das wurde sofort ernst genommen, was schon der erste wichtige Schritt ist. Und es ist schade, dass man es hier lobend erwähnen muss, dass sowas sonst nicht immer ernst genommen wird, leider, und vor allem im Bereich Fußball. Ich will jetzt nicht, ich huste doch, Kwasniok. und dann wurde dem nachgegangen, es wurde auch halt außerhalb des Vereins durch eine, ich glaube, Anwaltskanzlei, es wurde auf jeden Fall was hinzugezogen aus rechtlicher Perspektive, um diese Vorwürfe zu erörtern, und daraufhin wurden die als glaubhaft eingestuft und der HSV hat Konsequenzen gezogen. Und ich finde es schlimm, aber ich glaube, und das ist jetzt der subjektive Part, das hätte nicht jeder Verein gemacht, leider. Und es nötigt mir viel Respekt ab, leider, weil eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass man da so klar nach außen das Ganze kommuniziert, sich so stark auch hinter und vor, in dem Fall, die Betroffenen stellt. Denn das hat der HSV im Statement ja auch mehrfach betont. Es geht vor allem auch darum, die Personen zu schützen, die auf ihren eigenen Wunsch hin anonym bleiben wollen, was völlig verständlich ist und für uns alle zu respektieren ist. Und ich muss sagen, Hut ab. Der HSV hat sich da in einer schwierigen Thematik sehr gut geäußert.
Ja, ich muss auch sagen, das ist natürlich erstmal ein Schock gewesen, das zu hören. Und dann wartet man natürlich, dass irgendwann etwas Offizielles vom Verein kommt. Und es ist echt traurig, dass dabei viel Befürchtung ist, dass das Ganze sehr unzulänglich thematisiert wird. Und ich muss aber sagen, bei dem Statement, wir haben uns das auch sofort gegenseitig geschickt gehabt und natürlich auch kurz privat uns darüber unterhalten, weil das schon eine Rolle spielt. Da sind ein paar Sätze drin, die einen sehr freuen, wenn der eigene Verein das sagt. Nicht nur das, was auch zum Opferschutz getroffen würde, sondern auch explizit der Satz, der HSV duldet unabhängig von der betroffenen Hierarchieebene kein Fehlverhalten der hier in Rede stehenden Art und bekennt sich nachhaltig zu den in der Satzung niedergelegten Werten der Toleranz und des Respekts und wendet sich gegen Diskriminierung jeder Art. Und das ist halt schön, dass das nicht nur Gelaber oder niedergeschriebenes Statut ist, sondern dass das wirklich durchgesetzt wird, auch gegen einen Sportvorstand, der nur aus sportlicher Sicht extrem viel Gutes für diesen Verein geleistet hat, dass das keine Kraft hat gegen das, was er halt als Mensch da angestellt haben soll. Das finde ich gut.
Ich finde, das unterstreicht auch halt nochmal, dass Werte immer nur dann auch etwas wert sind, wenn sie auch gelebt werden.
Ja, absolut. Also Worte kann halt jeder finden, aber den Taten folgen zu lassen, das ist wichtig. Und ich finde, man hat da einen guten Schritt gemacht. Und ich glaube, damit haben wir den offiziellen Teil davon gut rekonstruiert. Danke für deine Hilfe, Lena. Also du, Lena kann das einfach. Sie ist einfach Master da drin.
Ich bin jetzt auch nicht so emotional involviert. Ich gucke da höchstens mal drauf, wenn beim HSV irgendwas abgeht und denke mir so, uff. Aber meine emotionale Involviertheit hält sich da, glaube ich, ein bisschen mehr in Grenzen als in deinem Fall dann mit der Verbundenheit zum Verein. Aber man muss auch sagen, leider als Frau ist man immer ein Stück weit betroffen, emotional, wenn man sowas liest und hört. Denn ich möchte behaupten, und das bezieht sich auf mein Umfeld und meine Erfahrungen und meinen Kontakt zu anderen Frauen, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, wenn du sie fragst.
100%. Und Frau ist schon ein krasser Begriff dafür, weil ich würde sogar noch weitergehen, also ab einem gewissen Alter, und das ist mega traurig, kann sogar jedes Mädchen von irgendwas berichten in der Richtung.
Ja, und wir können es auch noch weiter fassen und sagen Flinter.
Ja, auch, absolut.
Und das ist schon traurig genug, aber ich glaube, auch wenn man subjektiv da drauf guckt, es ist hart, aber der HSV hat das Bestmögliche getan in dem Fall. Präventiv kann man dann wahrscheinlich jetzt daraus gelernt zu haben noch mehr machen. Hoffe ich, dass das auch irgendwie andere neue Arbeitsweisen etabliert, dass irgendwie nie, keine Ahnung, Frauen in so Situationen kommen oder andere Personen, die von sowas betroffen sind, dass einfach immer so ein Sechs-Augen-Prinzip bei Sachen herrscht. Da gibt es ja Maßnahmen, die auch an anderen Orten schon gang und gäbe sind, in anderen Unternehmensstrukturen oder öffentlichen Bereichen. was mir ein bisschen hängen geblieben ist als bitterer Beigeschmack, und ich möchte gar nicht irgendwie jetzt sagen, ich mag Kunst oder ich mag Kunst nicht, bis dahin war er mir egal, seine Anwaltswahl für diese Situation spricht für mich Bände.
Die ist sehr, nennen wir es mal vorsichtig, interessant und benennen wir es richtig eigentlich sehr offenlegend. Sass. Also das ist die Kanzlei heißt, glaube ich, Scherz-Bergmann, wenn ich richtig liege, und ist dafür bekannt, andere Fälle vertreten zu haben, die, wenn er sich da einreihen möchte, sehr vielsagend sind.
Ja, es ist ja auch ein klassisches Ding. Als Anwalt gehst du ja auch einen Berufseid ein. Du vertrittst halt alle Personen vor dem Gesetz. Und dazu gehören halt auch Menschen, die das, was ihnen vorgeworfen wird, vielleicht auch getan haben. Und das muss man verteidigen, weil jeder hier in diesem Land und auch generell hat einen vernünftigen Rechtsbeistand verdient. Das ist das Grundprinzip der Tatsache. Aber wenn du siehst, was für ein soziales Umfeld damit einhergeht, wenn du diese Kanzlei als erste Wahl hast, das finde ich das, was so zu bedenken gibt. Also wenn du siehst, dass die Till Lindemann vertreten oder auch Menschen, die ganz offen einem rechtskonservativen bis rechtsextremen Milieu zuzuordnen sind, vor Gericht von dieser Kanzlei bereits vertreten worden sind und da auch eine Nähe besteht, dann kann man daraus schon aus subjektiver Perspektive an dieser Stelle seine Schlüsse ziehen. Denn der Begriff Unschuldsvermutung ist immer noch ein rechtlicher und hat nichts in der öffentlichen Debatte zu suchen, meiner Meinung nach. Das ist ja ein Thema, was wir auch schon mehrfach besprochen haben. Ihr dürft gerne eine Unschuld vermuten, aber dann steht auch dazu, dass das subjektiv ist. Denn die Unschuldsvermutung vor Gericht hat nichts damit zu tun, was wir gesellschaftlich im Diskurs vielleicht besprechen. Und da darf man auch, ohne dass es eine Vorverurteilung ist, anhand der offenliegenden Indizien einfach schon mal sich eine Meinung bilden und sagen, finde ich schwierig.
Ja, absolut. Und es ist ja halt eben nicht nur Till Lindemann, da sind auch ganz andere Namen, beispielsweise Luke Mockridge und Co. Also ganz viele dubiose Gestalten, weiß ich nicht.
Stell mal vor, du sitzt an dem Tisch.
Ja, nee, danke. Haben die nicht auch Boateng vertreten oder liege ich da komplett falsch? Also
das wäre was, was ich jetzt fact-checken müsste. Also Mockridge und Lindemann war mir ein Begriff und es gibt auch ein paar, wie gesagt, aus dem rechtsextremen Milieu, aber das können wir herausfinden.
Ja, weil ich meine, dass da was bei mir klingelt. Ist auch scheiße, dass ich das jetzt so reinwerfe, ich weiß, aber dachte, dass da auch was gewesen wäre.
Also sie haben auf jeden Fall schon mal in seinem Auftrag gearbeitet. Auch zum Beispiel vor kurzem erst haben sie ein Fotoverbot für seine Kinder erwirkt, medial. Ja, also sie sind vor allem im Medienbereich einfach tätig und vertreten häufig Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das fasst es, glaube ich, dann ganz gut zusammen.
Ja, ich glaube, das fasst die Causa Kunz jetzt auch ganz gut zusammen. Ich habe ein bisschen Angst, wer da jetzt auftaucht bei uns. Also die Namen, die
bisher... Geben wir mal sportliche, ja. Machen wir die Seite der Medaille einmal rum und gucken uns mal das Sportliche an.
Die Namen, die gehandelt werden, ey, ich kann nicht mehr. Also ich habe so oft den Namen Sebastian Kehl gelesen, ich will keine Küche für 10 Millionen. So, ich kann nicht mehr.
Du, ich hätte sonst ganz günstig abzugeben einen Christian, sag ich schon. Clemens Fritz, der wäre auch zu haben. Der, also der hat auch transfermarkt.de als Tab immer offen.
Der hat ganz gute Connections dahingehend, habe ich gehört. Nee, ich hätte schon gern jemanden, der seinen Job irgendwie machen kann. Wäre schwierig. Also ich glaube, von allen gehandelten Namen bisher war Bierhoff noch der, der mir am meisten gefallen hätte. Aber der hat, glaube ich, bestätigt, dass es keine offiziellen Gespräche gibt. Deswegen gar kein Plan. Keine Ahnung. Macht mir Bauchschmerzen, ehrlicherweise. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass man wohl extern eine Firma beauftragen möchte mit der Suche dahingehend. Da verfüge ich über keine Expertise, ob das gang und gäbe ist, aber es kommt mir ein bisschen so vor, als hätte man wenig Plan, wer da jetzt der Nachfolger sein sollte. Fair, weil es kam ja auch sehr plötzlich so. Man hatte jetzt nicht wirklich monatelang Vorbereitungszeit. Ich glaube, vor diesem Fall ist eigentlich jeder davon ausgegangen, dass das eine längere Zusammenarbeit wird. Aber ja, das.
Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich immer eine Green Flag für die Kompetenz von Menschen, wenn sie auch zugeben können, wenn sie mal keine Kompetenzen haben. Also wenn der Aufsichtsrat sagt, ey, das trauen wir uns nicht zu, das zu entscheiden, im Sinne von uns fehlt einfach Wissen, um da den geeigneten Kandidaten, die geeignete Kandidatin zu finden für diesen Posten, dann finde ich das eigentlich eine gute Sache zu sagen, wir geben das in die Hände von Leuten, von denen wir glauben, dass sie mehr Ahnung haben, weil man sich damit ja auch eingesteht, dass man nicht allwissend ist und das ist vielleicht besser, als sich so arrogant dahinzusetzen und zu sagen, ja, der Kehl, der Würz, der ist der beste Mann für den Job.
Boah, nee, dann hast du auch keine Expertise. Also wenn das für dich der Beste... Ich habe von so vielen Dortmundern in den Kommentaren gelesen mit Leute, ich fahre ihnen nach Hamburg. So, ich bringe ihn zu euch. Also die sind so...
Wie gesagt, ich würde dir Clemens Fritz ja auch vorbeibringen aktuell.
Nee, danke. Gar kein Bock.
Mm-mm. Na gut. Und, aber am Ende des Tages können wir es eh nur beobachten.
Ja, und es ist ja auch momentan relativ schwer, überhaupt in den Norden zu kommen, beziehungsweise Fußball zu spielen mit Nordclubs, weil sowohl der HSV als auch Pauli und Werder Bremen haben es jeweils geschafft, ein Spiel nicht bestreiten zu können, aufgrund der Witterungsbedingungen. Diese Spiele werden nachgeholt. Ich meine, bei keinem wäre bisher ein Termin offen, oder? Wurde das bei euch schon vergeben? Bei uns auf jeden Fall noch nicht, das Spiel gegen Leverkusen. Wir werden die Spiele dann beim jeweiligen Spieltag mitbehandeln, in der Nähe, wo sie dann liegen und platziert werden.
Ja, bei Werder wurde das schon getan. Das Nachholspiel gegen die TSG ist am 27. meines Wissens nach. Das heißt, wir besprechen das gemeinsam mit dem Werder-Spiel gegen Gladbach in der Folge übernächste Woche.
Perfekt. Ich nehme an, unser Spiel gegen Leverkusen wird auch zeitnah terminiert werden. Das wird dann besprochen werden. Genau.
Dauert noch. Bei uns Spieltag 16, bei euch Spieltag 17, der dann nachgeholt werden muss. Gehen wir mal in Spieltag 16 rein. Ihr habt ja gespielt in Freiburg. Da war es nicht so schneegestöberisch wie hier im Norden. Das heißt, naja, es ging auf der Strecke dann schon. Ein paar HSV-Fans haben es nicht ganz in den Breisgau geschafft.
Nee, nicht ganz. Leider hat es Timo Gerach geschafft, da anzukommen.
Und das, direkt Front. Hier ja, ist direkt, direkt schlechte Front. Stimmung.
Direkt Front. Das ist auch, ich muss sagen, einmal, ich habe 2-3 kurze Transfersachen und dann habe ich eine Vorgeschichte zu dem Spiel und dann können wir reingehen. Wir haben im Vorfeld Meffert nach Kiel zurückgegeben. Fair, er hat bei uns keine Spielpraxis gehabt, geht völlig in Ordnung. Wir haben euch ausgestochen in dem Poker um Damien Downs.
Weiß ich nicht, ob Clemens Fritz da wirklich involviert war.
Ob er wusste, was vor sich geht.
Er hatte anderes zu tun.
Okay, also Online-Portale, die anscheinend mehr Ahnung haben als er, die haben dem auf jeden Fall zugestimmt. Das heißt, wir haben Downs von Southampton verpflichtet, endlich mal eine Offensivkraft. Und wer hätte es gedacht, Daniel Perez ist gegangen, dann im Gegenzug eben zu Southampton.
Aber das finde ich spannend, weil da ja die Aussage nach außen hin war, er hatte eine andere Vorstellung von seiner Rolle beim HSV als der HSV von seiner Rolle dort. Ja. Was haben die denn besprochen?
Ja, das frage ich mich halt auch. Ich habe so übelste Ulreich-Flashbacks gehabt. Dabei hat Ulreich ja sogar gespielt.
Ich glaube, Ulreich hat ganz klare Vorstellungen von seiner Rolle gehabt. Bank, sitzen, Geld verdienen.
Ja, ich glaube, es war das Gegenteil. Und bei Perez, dass er in allen Ehren, ich verstehe, dass das nicht seine Vorstellung war, aber was hat er sich denn gedacht, wenn du zu einem Verein kommst, wo Heuer Fernandes halt die Eins ist? Er hat halt nur 2 Einsätze im Pokal bekommen. Keine Ahnung, was da sonst noch kommuniziert war. Nur egal, was es eigentlich war, das, was von seinem Trainingsverhalten oder der Verweigerung von diesem nach außen gedrungen ist, das darf eigentlich nicht wahr sein für einen Profi. Also wenn du an dem Punkt bist, wo du da bestimmte Leistung verweigerst, dann ist das nicht der richtige Job für dich.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber man weiß ja auch nicht, was der HSV ihm versprochen hat in den Gesprächen.
Ja, also er scheint das nicht zu bekommen haben, was er versprochen bekommen hat. Kein Plan. Er ist jetzt auf jeden Fall weg. Ich glaube, beide Seiten können im Nachhinein gut damit leben, wie das jetzt passiert ist. Demnach, er wäre eh nicht im Tor gewesen, aber war es auch bei diesem Spiel Tim nicht. Genau. Und dann kommen wir zu meiner persönlichen Vorstory mit diesem Spiel. Du weißt das schon, aber einfach, weil ich rekonstruieren muss, wie prekär und lustig von außen betrachtet diese Situation war. Ich habe dieses Spiel komisch verfolgt. Und zwar auf dem Handy, weil ich einen schon länger geplanten Tattoo-Termin hatte an dem Tag. Der war, glaube ich, schon in der Mache, bevor das Spiel überhaupt richtig terminiert war von der Uhrzeit her. Deswegen musste ich Teile des Spiels noch während der Prozedur schauen. Und das kann ich niemandem empfehlen, weil kennst du noch diesen einen Stream, wo ich glaube, Gladbacher und Bayern-Fans so still und stumm das Spiel gucken mussten?
Ja. Leider. Das hat wirklich immer noch Kappas in meinem Gehirn. Das ist unfassbar.
Ja, manchmal habe ich auch diese Szene, wie diese eine Gladbach-Fan so hinfällt, ja, weil er sich so freut im Kopf. Auf jeden Fall, so habe ich mich gefühlt, weil nicht nur kann man ja nicht einfach anfangen, laut rumzuschreien, was voll unhöflich ist.
Oh, und darfst du darfst dich ja nicht bewegen.
Ja, du darfst dich halt gar nicht bewegen. Und es gab in diesem Spiel so ein paar Entscheidungen, wo man sich halt bewegen musste. So, und das war halt übelst schwer. Und zudem ist das natürlich auch keine ganz schmerzfreie Prozedur. Deswegen, das war eine Erfahrung.
Für dich.
Eben, ich glaube, ich will das nicht nochmal so machen. Also ich glaube, ich versuche, wenn ich kann, diese Sachen in Zukunft besser voneinander zu trennen.
Verstehe ich. Aber bei den ganzen Nachholspielen ist das gar nicht so einfach. Man hat ja dann auch manchmal schon Pläne für Abende, auf die dann ein Nachholspiel gelegt wird, liebe DFL.
Eben. DFL, gutes Thema. Kommen wir nach dem Spiel zu, dass die Leverkusen dann nicht kommen durften. Aber erstmal, natürlich waren wir in Freiburg. Damian Downs durfte direkt in die Startelf. Er hat mir im Nachhinein ein bisschen leid getan, weil das natürlich ein Spiel komplett gegen den Ball war. Sehr defensiv, was ja auch erwartbar war gegen Freiburger, die halt auch deutlich stärker aufgetreten sind als wir. Das war natürlich sehr blöd für ihn, sich so im ersten Spiel zu präsentieren. Er hatte natürlich relativ wenig zu tun und konnte relativ wenig glänzen. Will ich ihn gar nicht für verantwortlich machen, nur falls die Frage
ist aber auch
sollte.
Die Saison, die er spielen wird mit dem HSV. Es gibt jetzt nicht viele Partien, in denen ihr die Mannschaft mit viel Ballbesitz und Überlegenheit seid.
Absolut, wahrscheinlich. Und dann kann ich dieses Spiel gar nicht chronologisch durchgehen, weil wir uns ehrlicherweise einfach an ein paar Situationen entlanghangeln müssen, wo ich mich aufregen muss über den Schiedsrichter. Vorweg, Freiburg war die bessere Mannschaft. So, wir haben viel nur gegen den Ball gearbeitet. Freiburg hat das Spiel gemacht. Gerade so die ersten 30, 40 Minuten hat man einfach nur auf den Gegentreffer gewartet. Und es lag absolut an Heuer Fernandes, dass das nicht passiert ist. Der hat dort also sich mal wieder extrem empfohlen und gezeigt, warum wir Peretz nicht gebraucht haben die ganze Zeit. Deswegen, bei allem, was ich jetzt kritisiere, nein, im Großen und Ganzen geht es klar, dass Freiburg das gewinnt. Aber die Art und Weise, wie sie es getan haben, ist maximal frustrierend und unfair. So, bevor...
Na gut, aber es gab ja noch einen Höhepunkt, bevor es dann downhill ging, das Vuškovic-Tor.
Eben. Und wer sonst außer er? So, und es war auch so wunderschön, weil Muheim diese Ecke schießt und dann ist es der Kopf, mit dem er es macht. Ich wusste gar nicht, dass wir dazu noch in der Lage sind, dass wir Kopfballtreffer hinbekommen. Ja, ein Standardtor, ein Kopfball. Also wundervoll, die Torlinientechnik hat delivered, weil es kurz so aussah, als ob der nicht hinter der Linie war.
Da
war
wurde
er
noch
aber
was runtergekratzt, aber zu spät.
Eben, absolut. Und kurz danach war wirklich wie gewonnen so zerronnen, denn El Fadli kassiert eine rote Karte, die, und da, ich streite mich mit jedem von euch, der in die Kommentare kommt, die keine rote Karte war. Da war sowas von gar keine Berührung. Höhler hat die schauspielerische Leistung des Jahrhunderts ausgepackt, ist mein Statement.
Ich lasse das so stehen, dein Statement. Ich würde sagen, da gab es schon einen Kontakt, der auch ursächlich für den Fall war. Schwierig, denn es ist der 6. Platzverweis in dieser Saison beim HSV. Ihr habt damit euren eigenen Bundesliga-Rekord an Spieltag 16 eingestellt. So schnell gab es noch nie 6 Platzverweise bei euch.
Man munkelt, das wird auch noch eine Rolle beim Bingo-Spielen nachher.
Oh, man munkelt. Ich ahne schon. Man munkelt auch, Vincenzo Grifo ist ganz gut im Elfmeterschießen, habe ich gehört.
Ja, man munkelt auch, dass der Elfer ganz schön frech war. Also im Vorfeld möchte ich sagen, dass man sich das auf jeden Fall nochmal hätte angucken müssen. Vor allem, wer war das nochmal? Das war Mansambi, oder? Glaube ich, der Torunariga da. Nee, das war beim zweiten Tor. Genau, da müssen wir drüber reden. Ja, Grifo ist gut im Elferschießen, hat er gut gemacht. Schön für ihn. hätte nicht so weit kommen
können. Jetzt sprechen wir
doch
direkt über Mansambi und das zweite Tor von Martanovic.
Das ist so frech, wirklich. Mansambi haut Torunariga diesen Ellenbogen so ins Gesicht und nichts passiert. Nichts wird zurückgerufen.
Ja, da bin ich bei dir.
Ja, und dass Merlin Polzin da die gelbe Karte kassiert, wäre mir 1:1 genauso passiert. Also da hätte ich mich auch aufgeregt drüber im
Man
Spiel.
Man munkelt Merlin Polzin auch noch Thema beim Bingo.
Oh Gott, okay, das ist subtiles Foreshadowing hier. Nee, danach, also das ist halt frustrierend. Spielerisch wäre es von mir aus in Ordnung gegangen, dass Freiburg gewinnt. Da kann man nichts gegen sagen. Sie waren die bessere Mannschaft auf dem Platz. Aber ich hatte auch während des Spiels so oft das Gefühl, dass so 50-50-Entscheidungen immer gegen einen gehen. Und dann mit den großen Sachen zusammen hinterlässt das einfach so ein sau unfaires Gefühl.
Check auch ich wenn, schon.
Ja, auch wenn man das Ergebnis irgendwo nachvollziehen kann. Deswegen, ja, gar keinen Bock. Bin froh, dass das Spiel vorbei ist.
Fair, es steht aber natürlich ein neues Spiel an. Das gegen Gladbach soll stattfinden können, auch wenn die Dachmembran des Volksparkstadions, Membran ist auch so ein geiles Wort, wenn die noch ein bisschen eingedellt war jetzt durch den Schnee und das ganze Tauwasser, das soll sich wohl geben bis Samstag. Da wird dann ja Samstag gespielt, right?
Exakt, Samstag 15:30 ja. Und heute gab es die Freigabe, weil es sogenannte Höhenretter, auch geiles Wort, dafür gesorgt haben, dass das Tauwasser von der Dachmembran endlich abgelassen werden konnte.
Was
genau,
ein
das,
Satz. Okay.
Das war nämlich das Problem, was erst 2 Stunden vor Anpfiff kommuniziert werden konnte am Dienstag, weswegen die Leverkusener einen sehr langen Weg wieder zurück hatten und auch einige Hamburger natürlich.
Sie haben ja Bilder davon gepostet. Wie kann man das jetzt 2 Stunden vorher feststellen oder entscheiden, dass es zu gefährlich ist?
Also ich weiß, das Statement vom Verein war, dass es sich erst 2 Stunden vorher gezeigt hat. Ich wage das zu bezweifeln, weil natürlich ist es das Tauwasser.
Reveal yourself.
Ja, also es ist halt das Tauwasser, was logischerweise sich weniger gut verteilt als der Schnee. Nur es hat ja schon den ganzen Tag in Hamburg getaut. Also eigentlich hätte das Mittag schon zu sehen sein müssen.
Da kann man sich logisch erschließen auch, dass das passiert.
Ja, also, aber der HSV meinte, sie haben es sofort kommuniziert und die DFL hat es dann ja auch sofort entschieden, was angeblich erst 2 Stunden vor Spiel möglich gewesen ist. Also, highly doubted. Ich glaube nicht.
Leben uns nicht zu weit aus dem Fenster, wir sind ja keine Höhenretter.
Stimmt, wir haben die Expertise nicht, ja. Aber
würdest
so
du dich aus dem Fenster lehnen bei einem Tipp für das Spiel gegen Gladbach?
Ja, will ich, weil ich glaube, das ist eins der wenigen Spiele, von denen wir gesprochen haben, wo wir vielleicht nicht allzu sehr nur gegen den Ball spielen müssen, sondern wo man ein bisschen Mitspracherecht hat. Doch, komm, im Vergleich zu den anderen kann man da ein bisschen mehr holen.
Ihr trefft auf Haris Tabakovic, seines Zeichens mit 9 Toren, der drittbeste Stürmer dieser Liga. Und auf 10, Kane übrigens. 20.
Wenn man munkelt, dass Kane auch noch mal eine Rolle spielt beim Bingo.
Ist das anstrengend. Okay, ich glaube, es wird schwierig für euch gegen Gladbach. Ich leg mal vor, dann ist es für dich vielleicht einfacher. Das 5:1 gegen Hoffenheim war bestimmt schwierig zu verdauen. Aber ich glaube, mit ein bisschen Wut im Bauch geht man da raus und schnappt sich den HSV, die vielleicht ein bisschen dezimiert sind. Die rote Karte setzt ja auch eine Sperre voraus. Am I correct?
Yes.
Ja, ich sag 2:1 Gladbach.
Oh, ich sag Tabakovic 0 und Vuskovic 1.
Ja. Wuschkowitz schon wieder, okay.
Er muss eingeloggt. Gegenhalten. Wir sind im Rucksack bei ihm, er regelt.
Okay, dann nehmen wir das so mit. Sprechen wir über Werder?
Willst du das wirklich?
Eigentlich nicht, aber wir müssen ja. Also ich habe ja nicht viel Wahl. Also erstmal gibt es ja ein Spiel, über das wir schon mal nicht sprechen müssen. Das gegen die TSG vom 16. Spieltag. Das wird ja nachgeholt, haben wir gerade schon erwähnt. Das heißt, wir springen jetzt einmal auf den 17. Spieltag und das 0:3 von Werder in Dortmund. Vorher gehen wir, glaube ich, noch mal ein paar Transfersachen durch, ne? Ja, Boniface streamt zwar schon wieder, hat aber immer noch Knie, musste sogar operiert werden. Die Leihe läuft damit aktuell so ein bisschen auf Eis. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und dafür konnten wir Cater endlich loswerden. Und man kann es wirklich nur so ausdrücken. Ich weiß, die 3 Minuten nach seiner Einwechslung in diesem Einspiel gegen Köln, diese Lebenszeit, die gibt mir nie wieder jemand zurück. Aber will ich auch nicht, weil das waren die besten 3 Werder-Minuten der letzten Jahre. Boah, ab Aufstieg gerechnet. Ab da war es wirklich schwierig. Aber es ist jetzt vorbei. Er wechselt zu seinem davor schon Leihclub Ferencváros in Budapest. Und ja, man spart sich halt 1,5 Millionen Euro Gehalt bis zum Sommer. Ergo, der Mann hat einfach 3 Millionen im Jahr von Werder bekommen. Da musste ich schlucken. Eine Ablöse gibt's nicht.
Boah, das ist so frech, ne, was man da teilweise auf der Payroll hat. Und was da für Leistung erfolgt. Stichwort Boniface ja auch. Also,
yes. Oh Mann. Dafür gibt's eine Laie, die Werder getätigt hat, nachdem Clemens Fritz gemerkt hat, geht noch. Und zwar von Jovan Milošević. Es gibt ein paar Stuttgarter, die glauben, Gentner und Wohlgemut hätten uns abgezockt. Es sind 600.000 Leihgebühr, es gibt keine Kaufoption, wir zahlen das volle Gehalt. Und bei Stuttgart hat der Herr bis 2029 Vertrag. Also basically bieten wir dem nur Spielzeit und ein bisschen Ausbildung, weil wir so desperate sind und einfach dringend jemanden vorne drin brauchen. Solange der Herr ein paar Tore schießt, soll es mir recht sein. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen.
Ich meine, ergibt Sinn, dass die Transferentwicklungen desperate sind, weil ich hatte auch gelesen, dass durch dieses Missverständnis halt ihr gar kein Scouting betrieben habt Ende letzten Jahres. Also
dumm. Ach, alles ja, dran ist peinlich und dumm.
Absolut. Das stand nicht auf meiner Bingo-Karte.
Nee, auf meiner auch nicht. Gut, sprechen wir über das Spiel gegen den BVB. Vor allem auf Kommentatorenseite wurde sich lange eingeredet, dass Werder hier ein gutes Spiel machen würde. Es gab Anzeichen, aber nicht annähernd genug, dass ich da wirklich mitgehen würde. Und auch das Ergebnis sagt einfach was deutlich anderes. Nico Schlotterbeck eröffnet die Torjägerliste in der 11. Minute. Sabitzer schließt sich in der 76. an, Gyrassi in der 83. Der saß ja zu Beginn auf der Bank. Das hatten ja auch viele Dortmund-Fans gefordert. Jetzt hat er einen Treffer gelandet. Weiß ich nicht, ob das mehr Argument dafür ist, dass er vielleicht doch wieder zurück in die Startelf soll oder dafür, dass er als Joker besser funktioniert. Du merkst, ich rede gerne über Dortmund, weil ich habe gar keinen Bock, über die Leistung von Werder zu reden. Ich würde sagen, die Statistiken sprechen eigentlich Bände. Also wenn du einen XG-Wert von 0,53 hast, dann hast du es halt auch nicht verdient, ein Tor zu schießen. Und dass da auch niemand ist, der das kann, das hat Jinma einige Male gezeigt in der ersten Halbzeit. Und Stay, der den Ball nicht bekommt in einer Szene, das hat mich schon massiv geärgert. Werder hatte aber ein bisschen mehr Ballbesitz und hat ja auch wirklich gearbeitet. Also 2 Kämpfe bestritten ohne Ende und auch gewonnen im Verhältnis. Aber wenn du halt die Tore nicht machst, dann kannst du noch so arbeiten, dass ich es irgendwie auch unangenehm finde, mir dann nach dem Spiel die Interviews reinzuziehen und von einem Friedl oder einem Schmied zu hören und auch einem Niemeyer, der da war, auf die Frage, ob es nicht Zeit wäre, jetzt langsam bei der aktuellen Formkurve in der Tabelle mal ein bisschen nach unten zu schielen, um sich abzusichern, statt nach oben zu träumen, dass die das einfach in ihrer Realität nicht mitdenken, dass Abstiegskampf ein Thema ist. Weil sie im Moment immer alle noch sagen, nee, und wir schauen von Spiel zu Spiel, wir haben Ambition. Ja, Bruder, die Ambition sollte sein, dass wir nicht voll auf den Arsch kriegen jede Woche.
Ja, also ich würde sagen, unsere Vereine sind lustigerweise und gut für den Podcast, schlecht für unser Herz, genau im selben Scheißboot, ey, uns trennt ein einziger Punkt und ein Tabellenplatz, also
und uns fehlt aber auch ein Spiel. Ich finde, das muss man schon einmal mitdenken, wenn man auf die Tabelle und die Punkte guckt, also die Kölner haben ein Spiel mehr, Wolfsburg hat ein Spiel mehr, Gladbach hat ein Spiel mehr und das macht auch was. Ich weiß aber nicht, ob das was Gutes mit dem Team macht, weil es kann ja jetzt erstmal ein Downer sein, aber wenn dieses Nachholspiel dann durch ist und für uns beide ist es kein Nachholspiel, wo wir sagen, guck mal, da gibt es 3 Bonuspunkte.
Nee, im Gegenteil.
Sondern du musst dieses Spiel erstmal hinter dich bringen, um die Tabelle wieder werten zu können in meinem Kopf.
Ja, und ist dann natürlich auch eine Doppelbelastung, die einfach nur verschoben wurde. So, das heißt, man hat dann eine englische Woche, wo andere sie nicht haben.
Ja, und die nächsten Wochen sind halt einfach, abseits davon, so oder so, scheiße. Ich habe keinen Bock. Also, ja, wir spielen jetzt Freitagabend gegen Frankfurt, das muss ich ja gleich noch tippen. Mhm. Und dann kommt es halt auch einfach knüppeldick. Es wird nicht besser. Wir müssen nach Leverkusen, wir müssen das Nachholspiel erledigen gegen Hoffenheim. Und dann gegen Gladbach kann man vielleicht mal wieder drüber reden, ob wir in ein Spiel gehen, ohne der krasse Underdog zu sein.
Ja, ich verstehe das. Also bei uns ist ja, wie gesagt, Gladbach das Spiel, wo ich ein bisschen Hoffnung drin reinsetze. Leverkusen weiß ich noch nicht, wann das kommt, aber da holen wir gar nichts. Dann ist halt das Stadtderby und das, egal wie die Tabellensituation ist, das wird ätzend. Und ja.
Was ein Spaß. Okay,
und dann kommt die Bayern, stimmt. Ja, okay.
Frankfurt. Ja, geil. Ja. Ich will deinen Tipp zuerst hören.
Ja, ist ganz leicht. Ihr reißt gar nichts gegen Frankfurt, die gewinnen 2-0.
Ich sag Milosevic, Debüttor für Werder und wir erstreiten uns ein 1-1.
Boah, das ist ganz viel. Ganz viel Hoffnung, ganz viel Wunsch. Ich kann dir das nicht ausreden, fair. Manchmal muss man für seinen Verein ein bisschen der Lulu sein, ist in Ordnung.
Sind Hoffnungen und Wünsche auch Teil deiner Bingo-Karte? Oder hast du dir einfach nur Dinge rausgesucht, die du für so witzig hältst, dass du sie erleben möchtest? Oder ist auch ein bisschen was bei, von dem du träumst?
Es ist eine Sache bei, von der ich träume, die gut wäre. Der Rest sind schon lustige Sachen oder Sachen, die ich für so semi-realistisch halte und trotzdem cool, wenn sie passieren. Also ich habe versucht, nicht nur Schwachsinn reinzupacken, weil wir wollen ja auch versuchen, ein Bingo zu bekommen. Und Leute, ihr seid dafür verantwortlich, da mit drauf zu achten, ja? Wir versuchen, ein Bild zu erstellen. Ich werde das auch hochstellen dann mit unserem Bingo am Ende, wenn es fertig ist. Und ihr müsst mitgucken, wann wir eins haben oder wann wir was abhaken können, ankreuzen können, wegstreichen können. So.
Ja, fair. Wir haben jede 8 Bingo-Felder vorbereitet und noch eine Reserve mitgebracht, falls wir uns irgendwo doppeln, aber ich hoffe nicht.
Ich muss gerade überlegen, weil welchen davon ich als Reserve-Take beiseite schieben möchte.
Schieb du mal beiseite und ich hol uns rein in die ganze Nummer mit meinem ersten Take. Ist das okay?
Ja.
Gut. Ich habe einen Take, der ist gar nicht so weit weg, weil ich möchte ja, dass wir auch ein paar Kreuzchen machen können auf unserer Bingo-Karte. Wir müssen ja irgendwo anfangen, damit am Ende vielleicht auch ein Bingo bei rumkommt. Und damit die Reihe schon mal das erste Kreuz kriegt, wo dann vielleicht noch ergänzt wird durch ein paar eher abwegige Sachen, habe ich einen Take mitgebracht, den ich leider für sehr wahrscheinlich halte. Und das ist, wir erleben in dieser Bundesliga-Saison noch, dass ein Verein von den Bayern zweistellig abgefertigt wird.
Oh, okay. Kann ich mir auch irgendwo vorstellen.
Es ist schon heftig, zweistellig klingt krass, aber es ist gar nicht so unklar.
Nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, ich habe einen Take, der irgendwie mit in die gleiche Richtung geht. Und ich hasse es, die Bayern zu glazen. Und es kommt auch nicht in die gleiche Spalte. Aber ich sag, die werden ungeschlagen Meister. Also, die werden
ja, okay,
ohne eine Niederlage.
Hot Take.
Ja, ich musste ein paar Sachen, die okay sind. Okay, ich hau gleich als nächstes einen raus dann, wenn du hattest.
Nee, schieb direkt einen hinterher. Ich will einen weirden Take hören.
Okay, weirder Take. Es wird ein Promi-Boxkampf zwischen Mario Basler und Lennart Karl geben.
Oh, mit Ballack am Ring.
Ja, dieser Kampf wird
Wer
in irgendeiner Form
fordert wen auf?
Basler. Lennart Karl wird irgendwas Freches in einem Interview gesagt haben und Basler wird komplett abgehen dann.
Oh Gott, das ist wild. Gut, ich habe eine Sache dabei, die ich hoffe und eine, von der ich hoffe, dass sie auf keinen Fall eintritt. Ich nenne dir beide, okay? Mhm. Der kleine Werder-Fan in mir wünscht sich, dass Clemens Fritz zum Saisonende Werder nicht ganz freiwillig verlässt. Und ja, dieser Take, der ist erst diese Woche geboren.
Er ist aber auch nicht so abwegig, also sehe ich schon ein bisschen.
Mal schauen, Werder ist ja eher für Stabilität und so derartiges bekannt, also für so Entlassungen und sehr viele Umschwünge eigentlich nicht. Deswegen habe ich den mal mitgebracht. Eine Sache, die ich mir auf keinen Fall wünsche, ich aber gesehen habe online in letzter Zeit aus anderen Ligen, vor allem aus der Serie A, sind Körperscanner am Stadioneinlass. Und mein Take ist, dass wir die vielleicht im Laufe 2026, sagen wir nicht im Laufe der restlichen Saison, sondern im Kalenderjahr auch noch sehen werden, am ein oder anderen Gästeeinlass. Leverkusen.
Oh nee, och, gar keinen Bock. Das ist mir so negativ aufgestoßen. Ich komme jetzt mit was für mich Positiven und meinem einzigen Wunsch-Take tatsächlich. Ich möchte, dass kein Aufsteiger wieder absteigt.
Ja, das ist so. Auch sehr mit Brille gedacht. Ich habe einen dabei, den halte ich für unwahrscheinlich. Aber ich glaube, du würdest ihn dir wünschen.
Oh, okay.
Polzin bleibt bis zum Saisonende HSV-Trainer.
Ja, würde ich mir wünschen, aber ich sehe auch, dass das streckenweise echt in Gefahr sein könnte.
Es wird ein Kampf. Wenn dieses Bingo-Feld eintritt, dann, weil er richtig geackert hat.
Das auf jeden Fall. Dann komme ich mit was Negativem zu uns. Ich sage nämlich, wir werden diese Saison noch 5 Spiele in Unterzahl bestreiten. Es gibt noch 5-mal die Rote. Ja, wir
also
knacken
11
den Rekord
insgesamt.
Richtig. Ja.
Das finde ich einen guten Hot-Take. Wir zählen. Es wird mitgezählt.
Ja, ich finde, das ist gut, weil das kann man auch verfolgen von Spieltag zu Spieltag.
Ja, fair. Ich habe einen kleinen Verkopften, aber den kann man auch mit, ja, so ein bisschen mitzählen anhand der Spieltage. Denn ich sage, bis mindestens 2 Spieltage vor Schluss sind immer noch 7 Teams abstiegsgefährdet, rechnerisch. Das heißt, bis einschließlich Platz 12 Abstiegskampf.
Oh, okay, ich sehe den Hot Take, aber ich glaube auch voll dran. Also würde ich wirklich so unterschreiben, weil ich glaube, wir haben die Konstellation dafür, dass das
es
so
gibt
eng
doch so
bleibt.
Viel Potenzial an Teams, die nochmal richtig abkacken könnten.
Absolut.
Und ich sehe auch da dein und mein Verein. Wir sind ja teilweise schon dabei.
Okay, für meinen nächsten Take habe ich die Frage, weil sonst ist das den ich weglasse. Machen wir nur bis Saisonende oder nehmen wir auch die WM mit rein?
Nimm mit, ich habe auch einen WM-Take.
Okay, weil ich sag, und vielleicht könnte man sagen, dass diese Eingebung durch einen Traum von mir kam, weil ich habe heute Nacht von ihm geträumt, egal welchen Tipp Lothar Matthäus als WM-Titelsieger abgibt, das, der wird es. Ich sag Lothar, das Krake wird es callen. Ja, absolut.
Bald haben wir so Videos mit Lothar, wie so diese Tiere, die immer das Orakel sind, wo er so auf eine Sache zeigt.
Ja, absolut. Ich sag, egal wen Lothar Matthäus callt und wenn er sagt, Norwegen macht das Rennen, dann macht Norwegen das Rennen.
Okay, dann schauen wir alle ganz gespannt auf Lodder und seinen Take zum WM-Sieger. Ich hab noch einen Take für die WM dabei. Und ich hab ja gesagt, wir sprechen nochmal über Niklas Füllkrug.
Oh Gott.
Ich sag, bei Milan läuft's richtig gut, der Mann kommt zurück in die Nazio.
Oh, okay,
spontane Nominierung.
Das ist krass. Das ist krass. Der ist hot.
Der
aber
ist sehr, sehr hot.
Feier ich extrem. Okay, dann lege ich was Hottes nach. Mein Original-Take wurde zerstört, weil wir haben diese Bingo-Sachen schon ein paar Tage vorher vorbereitet. Der war nämlich, dass Xabi rausfliegt bei Real. Ist
oh,
natürlich
ja, okay.
Passiert. Und deswegen sage ich, er kehrt zu Leverkusen zurück.
Den finde ich hot.
Ja.
Spannend. Aha. Dann erlebt er einen meiner Takes vielleicht noch mit.
Und der wäre?
Ich sag, und das finde ich ist, glaube ich, der hotteste, den ich dabei habe, ein Underdog gewinnt den DFB-Pokal. Das bedeutet, weder Leverkusen, noch Bayern, noch RB, noch Stuttgart, es entscheidet sich zwischen Freiburg, Hertha, Pauli und Holstein Kiel.
Boah, okay. Fände ich cool, wenn das passiert.
Ein Finale dahom für die Hertha? Ich wäre dabei.
Ja, ich würde auch nichts dagegen sagen. Wäre mal eine willkommene Abwechslung tatsächlich.
Da müssen wir jetzt beide noch einen Take übrig haben, oder?
Ich meine, ich bin bei 6 und du bei 7, oder?
Dann
also,
hau mal raus.
Ich sag, Kane knackt Lewandowskis 41-Tore-Rekord. Weil
ja,
der jetzt
schon
bei 20 ist.
Nicht so
ja,
weit hergeholt.
Der ist nicht so weit hergeholt und ich kann dann gleich den letzten raushauen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Wunsch, aber ich sag, Felix Magath sitzt noch mal richtig auf der Trainerbank bis Saisonende.
Den hatte ich auch im Kopf. Ich hab's nicht getan, weil ich dachte, das ist der obvious Take.
Nee, ich sag, der hat zwar jetzt sein Engagement dabei Aschaffenburg, aber das lastet den Mann nicht aus. Der sucht die Trainerbank.
Ich habe auch kurz überlegt, ob ich nochmal Sandro Wagner hier mit reinschummel, ob er wiederkommt. Ein kleines Comeback, aber habe ich nicht gemacht. Mein letzter Take betrifft einen Schiri.
Oh.
Ich sag. Und ich sag nicht, wen es am Ende betrifft, weil das liegt daran, wer sich am Ende noch um die Champions League streiten wird. Aktuell ist Borussia Dortmund fein raus, aber sie sind eigentlich immer mein Top-Kandidat für eine schlechte Schiri-Entscheidung.
Ja.
Aber ich sag, ein Schiri entscheidet über Europa. Also ein Schiri und eine Entscheidung eines Schiedsrichters entscheidet über Europa League oder Champions League für einen Verein. Der ist
okay.
Sehr spezifisch.
Ja,
der ist auch zu sehr verschachtelt. Der ist unwahrscheinlich, glaube ich. Allein daran, dass es genau an dieser einen Tabellenplatzierung hakt. Aber ich wollte auch eine Schiri-Fehlentscheidung mit reinbringen, weil was wäre der Fußball ohne?
Natürlich. Ich glaube, damit haben wir auch alles Mögliche drin. Wir haben WM, wir haben Bundesliga, wir haben international, wir haben Trainer, Schiedsrichter, Spieler, Rekorde.
Und wir haben es nicht abgesprochen. Stark. Nicht,
ja, richtig krass. Wollen wir sagen, weil ich habe auch noch einen, den ich extra nicht mit reingenommen habe als Puffer-Take, weil der so ein bisschen lustig war. Ich will den einfach so raushauen. Ich glaube, es wird ein neues virales Meme aus dem Fußballbereich geben, was es auch außerhalb der Bubble schafft. So etwas wie Kartoffeln auf die Eins von Aha. Würz, dass da plötzlich jeder drüber redet. Und ich glaube, sowas kriegen wir wieder in nächster Zeit.
Wer ist so ein Kandidat für dich, um sowas zu kreieren?
Boah, ich habe in letzter Zeit mehrere Videos auf die Page gespült bekommen von den Spielern von Borussia Dortmund, wie sie so komische Filterspiele spielen, so etwas wie errate die Flagge oder so. Und da war so viel Peinliches bei.
Potenzial
was echt,
ist da.
Ja, das Potenzial ist da und also das Schulsystem hat verkackt. Deswegen,
oh shit.
Ich sehe die Dortmunder da irgendwie in der Verantwortung, was zu liefern.
Wunderbar. Wir treffen uns dann alle hier nächste Woche wieder oder im McDonald's von Alexander Nuri. Ihr habt die Wahl. bis dahin, macht's gut. Tschüss, Marie.
Tschüss, Lena.